Liebe Gemeinde, der heutige Text führt uns vor Augen, was Gabi vorhin schon gesagt hat, dass Jesus einen neuen Maßstab setzt in Bezug auf Ordnung. Er rückt gerade in seiner Zeit wieder die Ordnung ein Stück weit zurecht und zeigt, worin es besteht, nach dem Gesetz zu leben und wie weit das Gesetz greift und wo es auch seine Grenzen hat. Die Pharisäer, die wir ja alle sehr negativ kennen, waren sehr ordnungsbewusst und fühlten sich der Ordnung der göttlichen Gebote verpflichtet. Sie haben minutiös darauf geachtet, gegen kein Gebot zu verstoßen, haben die Gebote gezählt und haben ihre Umwelt, ihre Mitwelt beobachtet, daraufhin, ob dort die Bereitschaft ist, diesen Geboten zu folgen, und haben auch kräftig kritisiert. Und als Jesus dann auftrat mit seinem großen Anspruch, da war er ganz besonders auch ins Fadenkreuz dieser Beobachter geraten. Wie verhält er sich? Was macht er? Ist er konform mit der Gesetzlichkeit der Pharisäer? Das war die Frage, unter der er angeschaut wurde und beurteilt wurde. Und so gab es immer wieder Konflikte, denn Jesus hatte gezeigt, dass er eine ganz andere Einstellung den Gesetzen gegenüber vertrat, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich möchte als erstes in unserem Text darauf hinweisen, dass die Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten seiner Zeit, wenn wir in der Gesamtheit das mal überschauen, letztlich das Gesetz Gottes missgedeutet haben und missbraucht haben. Einmal der Missbrauch des Gesetzes: Sie haben Gottes Gebote als ein Mittel gebraucht, um anderen Menschen Vorschriften zu machen. Letztlich kann man sagen, sie haben die Autorität Gottes, die ja in seinem Wort steht, haben sie dafür genommen, um anderen Menschen gegenüber Macht auszuüben. Sie waren ständig damit beschäftigt, anderen Vorschriften zu machen, und anderen Vorschriften zu machen auf diesem Boden, das ist eigentlich nicht der Sinn des Gesetzes. Der Sinn des Gesetzes ist es, dem Menschen einen Spiegel vorzuhalten, und zwar jedem Einzelnen einen Spiegel vorzuhalten und ihm zu zeigen, du wirst der Anforderung, die Gott an dich stellt, nicht gerecht. Nach Paulus hat das Gesetz, und Paulus war ja auch Pharisäer gewesen und ist durch die Begegnung mit Jesus zurechtgerückt worden, nach Paulus hatte das Gesetz in erster Linie, also die Gebote in erster Linie, die Funktion, dem Menschen zu zeigen, dass er gerade dem Maßstab Gottes nicht gerecht wird. Ihm zu zeigen, dass er ein Sünder ist, und praktisch das auf jeden Einzelnen angewandt. Jakobus schreibt in seinem Brief, dass das Wort Gottes, und damit meint er, Jakobus war ein Mensch, der sich sehr mit dem Gesetz beschäftigt hat, in erster Linie das Gesetz, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, in das wir hineinschauen und in dem wir unsere wahre Natur erkennen, in dem wir auch unsere Fehler, unsere Runzeln und Flecken im geistlichen Sinne erkennen. Das war der Sinn des Gesetzes. Die Pharisäer, das kritisiert Jesus im Lukas 11 beispielsweise an ihnen, die haben nach außen geschaut, sie haben sich gar nicht mit einbegriffen. Sie gingen davon aus, wir, bei uns stimmt alles, und sie haben ihren Maßstab auf andere Menschen angewandt. Richtig ist es, wenn wir den Maßstab, den Gott setzt, auf uns selber anwenden. Wenn wir selber schauen, wo werde ich diesem Maßstab gerecht oder wo werde ich diesem Maßstab nicht gerecht. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und das setzt auch voraus, dass unser Gottesbild das zulässt. Wer davon ausgeht, wie damals die Frommen seinerzeit, die meinten, alle, die gegen die Gebote verstoßen, werden auch von Gott verstoßen werden. Wer so ein Gottesbild hat, der hat auch keine gute Grundlage, sich selber gegenüber ehrlich zu sein. Der wird versuchen, möglichst ein Bild abzugeben, das diesem Gott gefallen wird. Doch er lässt sich nicht betrügen. Gott können wir nicht hintergehen. Er sieht auch hinter unsere Fassaden. Aber Jesus hat ja gleichzeitig gezeigt, Gott liebt uns. Das kommt nachher noch im dritten Teil der Predigt. Gott liebt uns, und wenn wir uns dessen bewusst sind, Gott liebt uns und nimmt uns an, wie wir sind, dann können wir auch den Mut haben, zu sehen, dass wir fehlerhafte Menschen sind. Dann können wir uns auch tatsächlich damit auseinandersetzen, dass wir schuldig werden. Dann können wir tatsächlich der Tatsache ins Auge sehen, wir werden dem Maßstab Gottes nicht gerecht. Und dann können wir beginnen, an uns arbeiten zu lassen durch den Geist Gottes. Die Pharisäer haben sich gar nicht im Blick gehabt, sie haben halt sich an so ein enges Gerüst gehalten, aber haben ihren Blick eigentlich nach außen gerichtet, auf die anderen. Und so war Jesus jetzt an diesem Morgen auch ins Visier geraten. Er war mit seinen Jüngern durch ein Feld gegangen und es war aufgefallen, die Jünger haben hier und da von den Ähren etwas zerrupft und haben sich die Kerne in den Mund gesteckt, so wie wir ein paar Erdnüsse essen oder so etwas. Einfach so im Vorbeigehen ein wenig den Hunger gestillt. Die Pharisäer hatten in ihrer Ordnung festgelegt, Ähren abrupfen gehört mit zur Arbeit. Es ist eine Unterform, also der erste Schritt zur Ernte. Wer also jetzt Ähren ausrupft, der beginnt bereits zur Ernte, und Ernten am Sabbat ist verboten. Also haben die Jünger schon etwas getan, was nicht erlaubt ist. Das Ährenausraufen überhaupt, das war schon grundsätzlich erlaubt. Im 5. Buch Mose Kapitel 23, Verse 25 und 26 steht, wenn du durch den Weinberg deines Nächsten gehst, darfst du dir Trauben abpflücken und essen. Du darfst nur kein Gefäß mitnehmen. Also du darfst nicht jetzt einen großen Eimer nehmen und sammeln. Das ist dann schon etwas, was eher dem Raub gleichkommt. Während dieses sofortige Essen von den Früchten, es gibt ja, ich denke, bei uns gibt es so Mundraub, dieses Wort. Es ist kein Mundraub. Es ist einfach etwas Erlaubtes, dass du im Vorbeigehen Weintrauben essen kannst, wenn du durch einen Weinberg gehst. Also jedenfalls nach dem Gesetz des Mose. Ich müsste die Weinbauern oben in Baden-Württemberg oder unten in Baden-Württemberg fragen, ob das bei ihnen auch so ist. Aber ich denke, ja, da muss man nur aufpassen, dass die nicht gespritzt sind. Da, ne? Und genauso steht steht im Vers 25 über den Weinberg, du sollst nur keinen Eimer oder so mitnehmen, also nicht größere Mengen entwenden, aber dich selber darfst du satt essen dort. Und über das Getreide steht geschrieben, du kannst es mit der Hand abernten und essen, im Vorübergehen, nur du sollst kein Gerät dazu verwenden, also keine Sichel. Dann beginnt praktisch die Ernte, wenn du richtig im größeren Maße dort tätig bist. Also was die Jünger getan haben, war einerseits vom Gesetz aus erlaubt, und hätte man sagen wollen, da es gegen den Sabbat verstoßen worden, hätte man den Pharisäern auch die Frage stellen können, dann müsste Essen ja auch verboten sein. Ist auch mit Kauen verbunden. Und der Handbewegung, also insofern, und Essen war am Sabbat auch erlaubt. Also konnte Jesus letztlich, hätte er sich sogar auf dieses Gebot aus dem 5. Mose berufen können oder auf diese Aussage, seine Jünger hatten letztlich nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber Jesus geht weiter. Jesus sagt am Schluss sogar, er sagt einmal, König David hat auch mal was gemacht, was nicht erlaubt war. Der hat die Schaubrote aus dem Tempel gegessen. Als er auf der Flucht vor Saul war, da hatte er Hunger mit seinen Leuten, und dann lagen im Tempel immer schöne Schaubrote aus, und dann ist er zum Priester gegangen, hat die sich geben lassen und hat die mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern gegessen. Und insofern hatte er auch sogar gegen eine Satzung des Gesetzes verstoßen, und David hieß immerhin der Liebling Gottes. Und von daher führt Jesus dieses Beispiel an und zeigt, das Gesetz ist nicht dazu bestimmt, eherne Grenzen zu setzen. Das Gesetz ist dazu bestimmt, uns eine Ordnung vorzugeben. Es soll uns zeigen, und da wieder die Wendung, jeder soll selber im Gesetz sich betrachten, es soll uns zeigen, wo wir Grenzen überschreiten, wo wir dem Willen Gottes nicht entsprechen. Und es gab in der Theologiegeschichte immer zwei verschiedene Sichtweisen von Sünde. Im Westen, hier bei uns, also in der lateinischen Kirche, da wurde Sünde immer unter dem juristischen Gesichtspunkt gesehen. Wer gegen Gottes Gebote verstößt, ist schuldig geworden und hat ein Urteil zu erwarten. Das ist das, worunter Luther auch gelitten hat, bevor er den gnädigen Gott erkannt hat, dass er dachte, ich werde dem Zorn Gottes ausgeliefert, denn Schuld führt immer Strafe nach sich. Und die griechische Kirche, die die gleiche Bibel hatte, hat die Sünde unter dem Gesichtspunkt der Krankheit gesehen. Alle Menschen sind durch die Sünde infiziert, wenn man das so sagen will. Alle Menschen leiden unter dieser Krankheit. Und es ist wichtig, dass sie diese Krankheit erkennen, dass sie erkennen, dass sie dem Maßstab Gottes nicht entsprechen, aber nicht, um dann ein furchtbares Urteil zu bekommen, sondern um angeleitet werden, du brauchst den Arzt. Du musst dahin gehen, wo dir geholfen werden kann. Und wir haben ja vorhin gehört von einer schlimmen Krankheit, die unten in Tansania ist. Kenia war das, ne? Jedenfalls von so einer Krankheit. Und es gibt viele Menschen, wir hatten letztens in einem kleinen Kreis mal darüber gesprochen, viele Menschen, die auch heute noch an Krankheiten sterben, an denen sie nicht sterben müssten, wenn sie Zugang zu unserer Medizin hätten. Und so ist es wichtig, dass die orthodoxe, also die griechische Kirchentradition immer wieder betont hat, wer schuldig ist, also wer Sünder ist, der braucht ärztliche Hilfe, also die Hilfe Gottes, die Vergebung und das Zurechtbringen Gottes. Da wird nicht mit dem erhobenen Zeigefinger agiert, sondern da wird mit der Liebe Gottes agiert und da wird gezeigt, du brauchst Hilfe, sonst gehst du an der Sünde natürlich zugrunde. Aber Gott möchte dir helfen. Und das sind zwei völlig verschiedene Sichtweisen. Die Pharisäer hatten es jedenfalls drauf, den erhobenen Zeigefinger und das Schuldigsprechen. Insofern haben sie letztlich auch ihre Macht, ihre religiöse Macht, das waren letztlich so eine Art Ayatollahs oder was wir heute alles so haben, also Leute, die religiöse Macht über andere ausüben, indem sie ein dichtes Geflecht von Vorschriften haben und sagen, wer dagegen verstößt, das ging ja bis zur Steinigung bei verschiedenen Vergehen, wer dagegen verstößt, der hat harte Sanktionen zu befürchten. Und Jesus hat gezeigt, das Gesetz hat eigentlich eine ganz andere Funktion. Es soll den Menschen auf dem Weg helfen, Hilfe zu suchen. Es soll den Menschen zeigen, du brauchst Gottes Gnade. Das ist das Erste. Das Nächste, was eng damit verbunden ist, wie Menschen leben, das zeigt auch, also wie Menschen ihren Glauben ausleben, das zeigt auch ein Stück weit, wie ihr Gottesbild ist. Paulus schreibt an einer Stelle im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 3, ihr seid ein Brief Christi, gelesen von euren Mitmenschen. Und das kann vielleicht für uns jeden, für jeden Einzelnen von uns auch ein Gedankenanstoß sein. Menschen, die nicht in der Bibel lesen, aber wissen, dass du zum Gottesdienst gehst und an Gott, an Christus glaubst, die werden Schlussfolgerungen nicht aus dem Wort Gottes ziehen, wer Gott denn sei oder was das für ein Gott ist, an den du glaubst, sondern sie werden an deinem Verhalten ihnen gegenüber oder an deinem ganzen Verhalten in der Welt werden sie schlussfolgern. Paulus sagt damit, ihr als Christen verkündet durch euer Dasein, durch euer Verhalten, Reden und Tun verkündet ihr Gott. Und wenn da vielleicht Christen sind, die selber sehr eng sind, die meinen, sich von Gebot zu Gebot hangeln zu müssen, die Probleme damit haben, wenn der Nachbar am Sonntag den Rasen mäht und gleich den erhobenen Zeigefinger und sagen, hör mal zu, das steht aber nicht in Gottes Gebot, oder die so ein Bild abgeben, die werden natürlich ihren Mitmenschen auch ein Bild abgeben, das ihnen signalisiert, wenn du zu Gott kommst, dann hört die Freude auf. Dann ist Schluss mit lustig. Und lange Zeit, das ist heute, ist das eher im Gegenteil umgekehrt, aber lange Zeit war das Bild, was Menschen von der Kirche und vom Glauben hatten. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Als Christ bist du eingeengt. Und manchmal erlebt man das auch in Gemeinden, dass Einzelne unsicher sind und denken, wenn ich Christ bin, dann darf ich das und darf ich das doch gar nicht machen. Und letztlich ist es so, dass wie wir gerade über die Gebote und über die Gesetze in der Bibel nachdenken, das hat Einfluss darauf, was für ein Gottesbild wir haben. Und das können wir uns auch immer mal wieder hinterfragen. Ist unser Bild von Gott ein Bild des himmlischen Vaters, der mit offenen Augen uns beobachtet auf jedem Schritt und Tritt und der seine Miene verzieht, wenn wir das oder das machen? Ist das unser Gottesbild? Oder wissen wir haben einen Vater, der uns bedingungslos angenommen hat, der uns liebt, der uns angenommen hat, wie wir sind und der uns nicht irgendwelche Regeln und Vorschriften macht, der allerdings auch nicht möchte, dass wir dass wir Schaden leiden. Und seine Gebote sind letztlich etwas, woran wir uns orientieren können, in dem Wissen, dass es auch Grenzen gibt für uns. Aber nicht, dass wir jetzt dazu angeleitet sind, andere zu beobachten, ob die sich daran halten, sondern dass wir selber, jeder sehe auf sich selber, und jeder schaue, wo sind meine Grenzen vielleicht meinem Mitmenschen gegenüber? Wo sollte ich vielleicht auf mich Acht haben? Und da können die Gebote tatsächlich eine positive Funktion haben, indem wir sehen, wie dann ja auch im Römer 13, Vers 8 gesagt wird, in den Geboten ist letztlich die Liebe Gottes zusammengefasst. Und deswegen ein Pochen auf Geboten oder ein Halten von Geboten, das nicht von der Liebe bestimmt ist, das ist schon mal nicht im Sinne Jesu. Denn der Gott, der sie uns gegeben hat, ist nicht ein despotischer Herrscher, der uns einfach irgendwelche Gebote auferlegt und sagt, so, jetzt versucht mal, wer am besten in der Lage ist, die zu halten, sondern er ist der liebende Vater und möchte uns durch diese Gebote einfach zeigen, wenn ihr ein Stück weit euch davon prägen lasst, wenn die euch vor Augen stehen, dann werdet ihr gegenseitig manches vermeiden können. Dann werdet ihr nicht in Konflikte miteinander kommen. Denn Gott ist es daran gelegen, dass wir in Frieden miteinander leben, dass wir durch Liebe verbunden miteinander leben. Und deswegen kann Paulus auch zu der kühnen Aussage kommen, die Luther auch aufgegriffen hat, dem Rechten ist kein Gesetz gegeben. Wer wirklich nach der Liebe lebt, die Christus in die Welt gebracht hat, der braucht überhaupt gar keine Gebote, weil die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. Dem brauchst du nicht sagen, das darfst du nicht oder das darfst du, die Liebe weiß das. Und von daher auch da der Gedanke, wie wir mit den Geboten umgehen und mit dieser Tatsache, dass es ein Gesetz in unserer Bibel gibt, zeigt, welches Bild wir von Gott haben. Und es ist wichtig, dass wir dieses Bild oder dass wir uns dessen bewusst sind, wie wir auch mit anderen Menschen reden, dass das ihnen vielleicht die einzige Information ist, die sie über Gott bekommen. Das Dritte, wo Jesus gepredigt wird oder wo Jesus ist, da gibt es auch immer wieder Kritik und Anfechtung. Es gibt, ja, ich würde sagen, zusammenfassend könnte man das unter dem Gesichtspunkt, wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Man kann über vieles, also wenn man jetzt in unserer Welt unterwegs ist, kannst du über vieles auch als Religion reden und jeder Blödsinn wird geglaubt. Aber wenn du Christus bringst, dass er der Weg zu Gott ist, dass in ihm Gott Mensch geworden ist, dann hast du ganz schnell ein Ende der Toleranzschwelle erreicht. Da kannst du eher irgendwelchen Blödsinn im Fernsehen oder so propagieren von irgendwelchen Handlungen, die jetzt also für moderne Menschen auch eigentlich sehr fraglich sind oder lächerlich vielleicht sogar manchmal. Aber es wird dann, gucken viele mit ernsten Gesichten und nicken, ja, das ist, muss man mal überlegen. Aber wenn du von Christus predigst, dann hört die Toleranz auf. So war es auch bei den Pharisäern. Die Pharisäer haben die Gebote gehabt und das war ihr Mittel, ihren Glauben zu leben. Und zwar in der Weise, dass sie versucht haben, ihre ganze Umwelt danach zu beeinflussen und zu bestimmen. Und dann kommt Jesus und macht Sachen, die mit ihren Ansichten nicht übereinstimmen. Das Kapitel 2 in Markus ist voll davon. Jesus vergibt einem Menschen die Sünden. Und schon sind die Kritiker da und sagen, wie kann der Sünden vergeben? Das darf doch nur Gott. Sie haben nicht geahnt, dass denn Jesus Gott in diese Welt gekommen ist. Aber sie haben auch nicht gewusst, wie wichtig die Sündenvergebung ist. Sie haben den Menschen Lasten aufgeladen, sie haben die Menschen zu Sündern deklariert, aber Sündenvergebung hat bei ihnen keine Rolle gespielt, dass sie einem Menschen Trost zugesprochen hätten. Jesus spricht einem Menschen, der durchs Dach runtergelassen wird am Anfang des Markus-Evangeliums, weil er krank ist, spricht er erstmal Sündenvergebung zu. Und das ist schon ein Kritikpunkt. Das ist nicht erlaubt. Das dürfte nur Gott selbst. Jesus war Gott. Das haben die Pharisäer nicht sehen können. Das ist das Erste. Das Nächste, was angeführt wird in diesem Kapitel, Jesus gibt sich mit Menschen ab, die Aussätzige, also Aussätzige auch für die geistlichen Amtsträger waren. Mit Zöllnern und Sündern. Da geht Jesus einfach hin. Er hat keine Berührungsängste. Er gibt sich mit Menschen ab, wo man einen Bogen drum machte und vielleicht noch einige Reinigungsriten hätte machen müssen, wenn man mit diesen Menschen vielleicht zu nahe kommt. Den hätte man ja nicht die Hand geben können und sich gar nicht mit ihnen unter einem Dach aufhalten können. Jesus kennt keine Berührungsängste. Er geht auf diese Menschen zu. Aber die Beobachter sagen, das kann kein Mensch sein, der mit Gott zu tun hat. Dann würde er doch nicht mit so einem Gesindel umgehen. Menschen, die von der Liebe Gottes geprägt sind, auch wenn sie das Gesetz Gottes kennen und lieben, werden Jesus folgen in dieser Hinsicht, dass es niemanden gibt, um den man einen Bogen machen sollte, sondern dass es nur Menschen gibt, die liebenswürdig sind. Liebenswürdig muss vielleicht an dieser Stelle insofern erklärt werden, nicht, dass sie liebenswürdig sind, wie wir das Wort verstehen, dass wir sie am liebsten gleich in den Arm nehmen und knuddeln würden. Das ist das, was wir Menschen verstehen, sondern Gott macht sie seiner Liebe würdig. Er liebt jeden Menschen. Selbst Menschen, die Abscheuliches getan haben, selbst Menschen, die furchtbar schuldig geworden sind, Gott liebt sie. Oder auch Menschen, die vom Patt abgekommen sind und irgendwo in der Gosse sitzen, aus der Gesellschaft hinausgekommen sind. Gott liebt sie und Gott wendet sich ihnen zu. Und in Jesus ist ja Gott gekommen und er wendet sich diesen Menschen zu. Und wir sind aufgerufen, uns auch Menschen zuzuwenden, um die andere einen Bogen machen. Große Aufgabe. Und die Frommen sagen, ein deutliches Zeichen dafür, dass er nicht seinem Anspruch genügt. Sonst müsste er diese Menschen verachten. Gott verachtet keinen Menschen. Wenn wir das nochmal das Bild aufsehen der griechischen Kirche, Gott ist um jeden Menschen bemüht und möchte, dass er heil wird. Er möchte, dass wir Menschen in Ordnung kommen und er möchte uns als seine Gemeinde gebrauchen, Menschen zu sein, die Frieden in diese Welt hineintragen. Frieden untereinander und dann über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Und das wieder, das war dann der nächste Vorwurf, er gibt sich mit solchen Leuten. Wieder ein Vorwurf, der dritte dann im Kapitel 2, das war, deine Jünger fasten ja nicht. Die Pharisäer hatten festgelegt, an 2 Tagen in der Woche zu fasten. Am Dienstag und am Donnerstag wurde nichts gegessen. Und das hat dieser eine Pharisäer, der selbstgerecht in den Tempel kam, auch mit aufgezählt, 2-mal in der Woche zu fasten. Und sie haben Jesus den Vorwurf gemacht, wenn ihr fromm werdet, würdet ihr doch auch zeigen durch euer frommes Tun, dass ihr zu Gott gehört und dass ihr ihm gefallen wollt. Jesus hat sich nicht nach den religiösen Sitten und Gebräuchen gerichtet und ihm war es auch nicht darum getan, anderen gegenüber vor den Augen anderer als gerechter dazustehen, sondern er wusste seinen Weg. Und er hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der sie fasten werden. Damit hat er von seinem Leiden und Sterben gesprochen. Aber solange ich bei ihnen bin, werden sie nicht fasten. Also da hat Jesus auch als ein religiöser Lehrer, der er ja in den Augen anderer war, einfach gesagt, ich gehe über das, was ihr als Vorschriften ausrichtet, hinweg. Denn das Fasten in dem Sinne, wie die Pharisäer es ausgeübt haben, war auch nicht vorgeschrieben. Dann kam diese Szene, die 4. Szene in unserem 2. Kapitel des Markus-Evangeliums, die wir jetzt heute gehört haben. Die Jünger raufen Ehren aus, schon wieder Kritik an Jesus. Das dürfen sie nicht. Und im Kapitel 3, das Kapitel 3 beginnt dann mit einem Beispiel, dass Jesus einem Mann die verdorrte Hand, also eine verkrüppelte Hand heilt, am Sabbat. Und auch das wird kritisiert. Er darf Gutes tun, aber nicht am Sabbat. Jedenfalls nicht, wenn er so aussieht wie eine ärztliche Behandlung oder so etwas. Das heißt, letztlich stand hinter diesem Ganzen, hinter der ganzen Kritik, die wir in unserem Beispiel hören, stand nichts weiter, als dass sie sagten, dieser Jesus, diesen Jesus wollen wir nicht. Das, was er in diese Welt bringt und so wie er den Glauben lebt, das wollen wir nicht. Letztlich, wie Jesus sagt in diesem Beispiel von den ungerechten Haushaltern, Lukas 11, wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Wir wollen lieber die andere, die alte Ordnung behalten. Und da sind wir an einem Punkt angekommen, an dem die Pharisäer und Schriftgelehrten dann schließlich auch gescheitert sind. In Jesus ist Gott in diese Welt gekommen und wir können ihn nicht ablehnen, ohne auch zu sagen, wir wollen Gott nicht. Den lebendigen Gott, der die Liebe in diese Welt gebracht hat. Wer Jesus ablehnt, der lehnt ihn letztlich ab. Und von daher ist es, denke ich, wichtig, dass wir diese kleine Perikope sehen und dass wir uns nochmal deutlich machen, es geht nicht darum, im christlichen Glauben irgendwelche Regeln und Spielregeln einzuhalten. Es geht auch nicht darum, andere zu beobachten, wie weit ihnen gelingt, die Gebote einzuhalten, sondern die Gebote sollen uns immer wieder, also sie können einerseits uns ein Geländer geben, an dem wir uns orientieren, aber sie sollen uns auf der einen oder in der wichtigsten Hinsicht zeigen, wir brauchen Gottes Gnade. Und ich, jeder Einzelne für sich soll erkennen, ich bin schuldig geworden an Gottes Geboten. Wenn man die ernst nimmt und wenn man sie richtig betrachtet, wird man sehen, ich bin schuldig. Das soll aber auch barmherzig machen, anderen gegenüber. Das kann dann wieder, um dieses Bild zu gebrauchen, zeigen, ich bin ja auch nicht besser als die Zöllner und die Sünder. Ich bin frömmer. Und Gott, ich habe Gottes Vergebung erfahren. Gott hat mir zurechtgeholfen. Aber ohne ihn, hat gestern Manfred Siebald gesungen, ich war in Rostrup, genau, zum Konzert von Manfred Siebert hat er gesungen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, und zwar für jeden von uns. Nicht nur für Menschen, die außerhalb sind, sondern wir alle brauchen das. Und wenn ich das erkenne, auch ich bin nur ein begnadigter Sünder, dann kann ich auch anderen gegenüber barmherzig sein. Und dann muss ich nicht über andere den Kopf schütteln, mit meinem Finger auf andere zeigen, sondern werde ich erleben, was gesagt, wenn ich mein Finger auf die anderen zeige, zeigen die anderen Finger auf mich. Also die Mehrzahl zeigt auf mich. Das Weitere, wenn wir wissen, dass wir in der Liebe Gottes geborgen sind, dass er uns unsere Schuld, all das vergeben hat, dass er uns unendlich liebt, dann sollte das eigentlich in unserem Leben so ein Stück weit abstrahlen. Dass wir nicht mit so einem Gesicht rumlaufen, Smiley, Lippen ganz nach unten verkniffen, gezogen, sondern dass wir auch fröhlich werden können. Dass etwas davon widerspiegelt, dass wir als befreite Menschen leben. Und wenn wir dann über unseren Glauben ins Gespräch kommen, dass wir nicht sagen, oh ja, das ist schon eine ganz schwierige Angelegenheit, würde ich dir nicht empfehlen. Sondern dass wir fröhlich davon berichten können, dass wir fröhlich sind, wie wir zum Beispiel stolz sind auf einen Menschen, auf unseren Ehepartner oder auf die Eltern oder so, sollen wir stolz sein auf ihn und nicht ein Bild abgeben, wenn du zu ihm gehörst, dann siehst du so traurig aus wie ich auch. Das wäre schade. Und das Dritte, Jesus ist der Weg zu Gott. Und die Schriftgelehrten damals, die haben schon von vornherein gewusst, den wollen wir nicht. Und sie haben letztlich nur noch Argumente gesammelt, die das bestätigen sollten. Und so soll es bei uns natürlich, wenn wir uns das noch mal ganz kurz für uns persönlich anwenden, auch nicht sein. Kein Mensch für uns soll so dastehen, dass wir sagen, der hat keine Chance mehr bei uns. Wir wissen schon, was der macht, ist immer verkehrt. Was wir machen, ist immer richtig. Und so jeder Mensch, jeden Menschen sollen wir, und das ist das abschreckende Bild der Pharisäer, was wir bei uns vielleicht jetzt einfach uns vor Augen halten sollen, wir sollen jedem Menschen wieder eine Chance geben. Dazu ist jeder, der an Jesus glaubt, aufgerufen, dass man sagt, okay, er hat dieses oder jenes gemacht, aber ich bin bereit, wieder anzufangen. Und warum? Weil Gott auch bereit ist, immer wieder mit mir anzufangen. Weil er auch nicht sagt, jetzt ist Schluss, sondern weil er immer wieder neu auf mich zugeht. Deswegen sollen wir auch bereit sein, was gewesen ist, liegen zu lassen und dann mit diesen Menschen wieder ins Gespräch, in Umgang zu kommen. Die Pharisäer haben Jesus von vornherein schon nach den ersten Dingen, die er getan hatte, war schon klar, was er macht, ist verkehrt. Und dann haben sie auch gar nicht mehr, obwohl sie sehr gesetzlich kundig waren, gesehen bei dem Ehrenausraufen, dass das sogar nach dem Gesetz korrekt war. Da war ihnen einfach eine Blindheit angedient, weil sie wussten, was Jesus macht, das kann nicht stimmen. Und von daher, dass wir die Ordnung Gottes nicht als starre Grenzen sehen, sondern immer in der Weite der Liebe Gottes. Amen. Wir heben uns.